This is the professional LAX member Low-Key, and you are listening to Wrestling Talk Radio.
Hallo und herzlich willkommen im Wrestling Talk Radio. Wenn ihr das hier hört, am Tag der Veröffentlichung, kann man noch gerade so sagen, frohe Ostern, meine Freunde. Ich bin der Sven, euer Pumperkarnickel der Herzen. Ja, und wir reden heute über eine Show, die passend zu Ostern von einer Liga veranstaltet wird, die mit Auferstehung sich richtig, richtig gut auskennt, die so oft schon totgesagt war und einfach nicht tot zu kriegen ist, nämlich Impact Wrestling. Und wir reden über eine Show, die den Titel United We Stand trägt, also auf Deutsch sowas wie Eintracht. Und da haben wir doch die Expertin hier direkt hier im Haus, ne? Hallo Nicole!
Hase hoch!
Hase hoch!
Ist heute die Begrüßung, gute, ja. Und viel Eintracht, wie immer. Ja. So gehört sich das auf der Welt. Ohne Eintracht geht das nicht.
Ohne Eintracht geht das nicht. Es würde aber auch in der zweiten Liga gehen. Das hat sie gehört. Scheiße.
Noch nicht.
Ich habe laut gedacht. Ja, United We Stand, Impact Wrestling am WrestleMania-Wochenende. Wir sind mal wieder im Tellerrand. Haben wir ja am vergangenen Freitag schon angekündigt bei Bloodsport, dass wir jetzt so ein kleines bisschen in die Tellerrand-Partei vom WrestleMania-Wochenende reingucken. Und dass wir jetzt eben bei der nächsten größeren, in Anführungszeichen, Independent-Liga bei Impact Wrestling gelandet. Nicole.
Ja, war schon mal sehr gut von der Karte her, was man ja vorher gesehen hatte. Waren da schon ein paar Schmankel dabei. Leider, muss man dazu sagen, gibt es natürlich heftige Abstriche, was die Akustik betrifft. Die hat man dann an dem Tag leider nicht so gut im Griff gehabt. Ja, ansonsten hätte das ein bisschen besser ausgesehen. Aber trotzdem hat es Spaß gemacht, also das ganze WrestleMania-Wochenende hatte relativ viel Spaß gemacht mit den ganzen Shows, die man da so hatte. Mhm.
Ich habe es ja bei Bloodsport schon angedeutet. Ich war ja dort ein großer Freund der Halle und der Beleuchtung. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand auch hier die Beleuchtung sehr ansprechend. Also so ein bisschen sehr dunkel, wirklich Fokus auf den Ring. Du siehst die Fans nicht. Okay, in der Schlussphase beim Main Event hast du auch den Ring nicht mehr wirklich beleuchtet gehabt und ein bisschen Outside-Gebrawle hast du auch nicht so gut gesehen, aber grundsätzlich finde ich dieses Beleuchtungskonzept, was wir hatten, sehr nice. Aber alles, was mir optisch sehr gut gefallen hat, muss ich akustisch dir absolut zustimmen, war ein ganz, ganz großer Griff ins Klo, weil du aus der Halle fast nichts gehört hast. Ne? Hm. Der Kommentar war recht laut und die Entrance-Themes, die dann ganz offensichtlich drüber gedubbt worden sind, die waren dann noch lauter. Also hast du bei den Entrances fast gar nichts gehört, außer Musik. Du hast den Kommentar nicht mehr verstanden und direkt am Anfang hatten sie auch so ein kleines bisschen Regieprobleme. Da hattest du ja den Kommentar vom Regietruck im Ohr. Promo-Video coming up in 5, 4, 3, du. Ist ganz interessant, sowas zu hören. Ja, also so, wenn man ein bisschen hinter die Kulissen blicken möchte, ist dann halt wieder genug Futter für die Impact Wrestling Hater, die sagen, ah, schau dir das an, voll unprofessionell, mimi.
Ja gut, das ja, nährt halt wieder. Ich meine, das war ja von Impact eigentlich Hauptveranstalter, sag ich mal, oder? So wie ich es mitgekriegt habe. Obwohl die Show ja noch unter WrestleCrow, AAA, Lucha Underground und was MLW. Da alles noch für MLW, genau, gelaufen ist.
Entschuldigung. Ich fand die Idee dahinter echt gut. Also, dass du eben da so eine Kooperation hast von mehreren kleinen Ligen, die dann eben auch passend eben dazu den Namen United We Stand, wir Indie-Ligen, wir halten jetzt mal zusammen. Wir können nämlich auch durchaus auf derselben Seite kämpfen. Fand ich vom Konzept her sehr cool.
Ja, dann hätte man das mit den Tonproblemen halt irgendwann mal in den Griff bekommen müssen. Was mich halt ein bisschen gewundert hat, dass man jetzt im Laufe der Show absolut nicht in den Griff bekommen hat. Also.
Also sagen wir so, die ganz schlimmen Probleme mit den Regieeinspielern und sowas und Kamera, die nicht hinterhergekommen ist, die hat man zum Glück nur im Opener gehabt. Aber grundsätzlich durch die Show hinweg war ihm, sobald ein Entrance-Team kam, war es unfassbar laut.
Ja, und dann halt vom Ring her hast du gar nichts gehört. Du hast also überwiegend Kommentatoren eigentlich nur im Ohr gehabt und ab und zu mal ein bisschen die Fans ein bisschen gehört. Also was vom Ring kam, hat man ja eigentlich kaum gehört. Bei einigen Matches kommt das halt ein bisschen blöd, so wie jetzt beim Monster Ball zum Beispiel, wo einige Sachen ja halt den Effekt hergeben, natürlich ein Stuhlschlag oder sonstiges. Macht natürlich immer schön Kabumm. Sowas will man natürlich hören. Halt, das unterstützt das Match natürlich dann in dem noch. Das fand ich ein bisschen komisch, aber irgendwann habe ich mich auch dann nach dem dritten, vierten Match habe ich mich auch dran gewöhnt gehabt,
Ja,
mehr
also
die Kommentatoren zu hören. Also das ging dann auch, aber großes, großes Manko leider wieder.
wenn du die Kommentatoren gleich ansprichst, Joey Matthews und Don Callis, zufrieden mit den beiden?
Ja, klar. Also mein Don Kell ist auch immer für Späßchen zu haben. Und ja, also beide harmonieren wunderbar. Also kann man nichts sagen. Also ich habe mich sehr an sie gewöhnt.
Ich fand es super lustig, als Don Callis mal kurz sein Schedule runtergerissen hat und gemeint hat, wo er am WrestleMania-Wochenende noch auftreten wird und dass er ein ganzes Buch an Peniswitzen vorbereitet hat für Joey Ryans Penisparty und die wird er alle später an Joey Matthews ausprobieren. Josh Matthews, ne? Nicht
Josh
Joe.
mit
Josh,
Josh.
ja. Wie komme ich
Ja, die
jetzt auf
Penisparty, ja, da habe ich ja auch noch mal ein bisschen reingeguckt gehabt. War auch sehr witzig.
Das Einzige, wo man ein kleines bisschen sich an den Kopf langen musste, aber ich meine, dafür ist der Kommentar halt da, als Don Callis im Main Event gemeint hat, hier Sabu und RVD waren nie besser in Form und kämpfen noch genauso wie vor 20 Jahren. Nein.
Ah ja.
Aber okay.
Ja, das hat er halt lieb gemeint.
Ja. Ist ja aber auch, wie gesagt, die Aufgabe vom Kommentar. Er kann sich ja schlecht hinstellen und sagen, boah, schau dir die beiden alten Dullis an.
Ja, werden die eingeladen, so ungefähr.
Ja, Nicole, wollen wir direkt loslegen?
Ja, kann man machen, weil so an sich gab es ja jetzt eigentlich auch nie, nicht, also doch, Eli Drake, können wir ja noch erwähnen, vielleicht vorab, wird nicht mehr zu Impact gehören, da entlassen.
Da kommen wir jetzt dann auch gleich während der Show dann zu dem
Später
Auslöser
drauf.
drauf.
Ja, aber ansonsten ja, hat man Vertragsverlängerungen rausgehauen, aber die haben wir, glaube ich, das letzte Mal ja schon bekannt gegeben gehabt.
Genau.
Also von daher, man arbeitet immer noch natürlich mit Ohio Valley Wrestling. Die sollen, glaube ich, auch auf das Global Wrestling Network irgendwann auch zu sehen sein und mit House of Hardcore, die Liga von Tommy Dreamer. Wird man ja auch wieder, oder arbeitet man jetzt auch zusammen und wird man dann auch wieder in Zukunft beim nächsten Pay-Per-View, den wir dann auch hoffentlich machen werden, ja,
Rebellion.
genau, der wird auch, ich komme auf den Namen nicht mehr,
Da
aber da wird es
müssen wir
auch
fast noch mal
zusammen.
einhaken, genau. Weil ich eigentlich das Gefühl habe, dass United We Stand im regulären Programm relativ wenig aufgebaut worden ist, weil es eben so eine, ja, möchte fast sagen, Non-Canon-Show ist. Irgendwie. Und hier bei United We Stand ist unglaublich viel Werbung gemacht worden für Rebellion. Also es wirkt so ein kleines bisschen wie ein, in Anführungszeichen, Übergangs-Pay-Per-View.
Ja, es kann man ja auch sagen. Wie gesagt, man muss halt auch was raushauen, wenn WrestleMania halt, ne, die ganze Stadt voller Wrestling ist. Da muss man was machen.
Wie gesagt, im Lauf der Story arbeiten wir uns eben hin zu Rebellion, was ja Ende April stattfinden wird, am 28., wenn ich
Genau.
mich in Toronto. Und ja, hier haben wir jetzt dann halt praktisch so ein, nennen wir es einfach mal Special Event. Aber man hat zumindest ein kleines bisschen auf die Wochenshows sich eingelassen, weil der Opener direkt ein Ultimate X-Match ist, was eigentlich angesetzt war mit Jake Crist gegen Dante Fox, gegen Pat Buck, gegen Cotto Brasil, gegen Jack Evans.
Ja.
Und dann hat Johnny Impact beschlossen, dass er gar keinen Bock hat auf das Eight-Man-Tag-Team-Match Impact versus Lucha Underground, weil da eben seine Nemesis Brian Cage im Team Impact ist und er hat keinen Bock da mit dem zu teamen. Deswegen hat er gesagt, ich gehe jetzt ins Ultimate X-Match mit rein. Und ja, bei der Show erfahren wir, dass Cotto Brasil eben nicht da ist und ja, Jack Evans auch nicht. Und Jack Evans wird ersetzt durch Ace Austin, der jetzt gerade erst vor ein paar Wochen debütiert ist bei Impact. Mhm. Und Cotto Brasil ist einfach ja, ersatzlos entfallen.
Jo.
Schade, dass man die Grafik nicht mehr rechtzeitig abgedatet hat. Vor dem Match. Also das ist halt auch wieder... Also wir haben so ein paar kleine technische Meckereien hier, ne? Aber grundsätzlich, wie gesagt, Ultimate X mit den Leuten, die wir gerade genannt haben. Nicole, was hast du?
Ja, ich habe halt wieder, kann man sagen, das Übliche halt, man legt halt auch wieder hier schnell los. Und dafür ist die X-Division bekannt. Man hat halt hier mit Dante Fox doch jemanden gehabt, der am Anfang recht dominiert hat, also viel Offensive gezeigt hat gegen alle. Und ja, dann hat auch irgendwann mal Ace Austin aufgedreht. Ja, das Match lebt halt von den üblichen Spots eines X-Division-Matches, was wir halt so kennen. Krasse Stunts halt, ne? Viel Highflying. Jack Rice halt, ja, ist halt immer da für die Power-Moves, der halt auch ein bisschen härtere Gangart reinbringt.
Der kam mir als unglaublich defensiver Wrestler vor.
Ja, also, ist aber meistens so. Ja,
die haben alle immer so eine gewisse Rolle gehabt in dem Match. Also Johnny Impact als amtierender World Champion geht halt da rein, als offensichtlich smartester Wrestler, der auch der Erste ist, der die Beine mal hochnimmt, um am Kabel lang zu klettern, während alle anderen die Beine unten hängen lassen.
Ja.
Ja, Dante Fox bringt halt so ein bisschen die Akrobatik rein. Ace Austin bekommt dann den großen Spot im Match.
Das ist allerdings wahr.
Und Jake Crist, wie gesagt, ist ein unglaublich guter defensiver Wrestler, der nämlich immer dann, wenn irgendjemand am Klettern war, die Leute runtergeholt hat.
Genau. Und dann, wenn die irgendwie erstmal gepower-slammt irgendwo oder rausgeschmissen oder sonstiges mit denen gemacht halt.
So. Und Pat Buck war halt da.
Ja, die Klamotten, also dieser Style der Klamotten hat mich irgendwie an Glacier erinnert. Ist der nicht auch immer so rumgelaufen mit so einer Ringgear, nur in Blau?
So ein bisschen,
ja. Ja, aber ich fand den so jetzt, die Aktion, die er gezeigt hat, jetzt auch nicht schlecht. Also hat gepasst. Aber ich habe den Kerl auch noch nie vorher irgendwie gesehen. Ja, wie gesagt, also gutes Match meinerseits. Aber natürlich erstmal am Anfang dachte ich, die Tonprobleme würden irgendwann aufhören. Ja, das war natürlich schade und gut, der Spot, den du jetzt Ace Austin da schon gesagt hast, das war schon, ja, der ist halt auf die Ecke, auf dieses, ja, wie nennt man das?
Auf das Gerüst von dem
X. Ja, auf das Gerüst, halt ganz bis nach oben und sich dann einfach mal so mit einer, ja, was war das überhaupt? Powerbomb? Nee,
so eine, ja, Senton halt, ne? So ein Flip nach vorne.
Ja, so nach Flip, ja genau. Auf alle halt dann sich draufgeschmissen hat. Das sah schon, ja, ganz nett aus. Und ja, zum Schluss ist es halt, wie du gesagt hast, halt der smarte Johnny Impact, der dann sich den Gürtel da einfach mal so runterholt. Mhm. Ja, und damit ja jetzt auch noch gegen Rich Swann geht. Bei Rebellion. Nee, eigentlich nicht.
Nee, aber er hat jetzt die Chance drauf.
Aber er hat ja eigentlich das Match dann gegen Cage, fällt mir ja gerade mal ein.
Ja, aber er kann
beide machen,
wann er möchte. Ich fand es super beeindruckend, dass das ganze Match über das Bandana gehalten hat bei ihm.
Ja, das
Ja,
stimmt.
also da hat Hogan damals mit deutlich weniger Bewegung schon deutlich früher sein Bandana verloren. Und ansonsten, wie gesagt, also war halt gerade in der Anfangsphase, beziehungsweise dann, wenn Johnny Impact und Dante Fox gegeneinander agiert haben, war es super spektakulär, weil die beide unglaublich gute Athleten sind.
Also bei Lucha Underground halt haben sie auch schon miteinander zu tun gehabt. Und ich mag Dante Fox halt einfach gerne. Es sieht immer sehr verrückt aus, was er macht. Und für seine Größe halt ist es auch eigentlich immer auch sehr astrein gewrestelt. Also da sind nicht irgendwelche Botches oder so dabei. Der macht das schon immer ganz sauber, seine Aktion. Ich mag ihn sehr.
Ist auch sehr spektakulär halt sein Stil. Ne? Also auch der Imploding 450 nach draußen, das sind halt Moves, mit denen kriegst du halt direkt ein Publikum in die Show rein. Also die
Ja.
ganzen Dives nach außen, dann eben der 450, der Dive von Ace Austin von dem Gerüst darunter.
Also bei Combat Zone Wrestling hat er auch schon einige verrückte Sachen gezeigt, gerade was dann auch ja die richtigen härteren Matches, Deathmatches und so halt betrifft. Also ja, verrückter Kerl, aber gut.
Und am Schluss war es dann irgendwo halt dann tatsächlich so aufgespielt, dass Johnny Impact halt irgendwo ein kleines bisschen abgestaubt hat. Ne? Also, dass er halt tatsächlich eben der Smarte war. Du hast auch direkt am Anfang eben bei ihm immer klar erkennen können, dass er überlegt, zeige ich jetzt eine Aktion oder versuche es einfach hochzuklettern. Ne? Also nicht so wie eben in so vielen anderen Wrestling-Matches, in Leiter-Matches oder so, wenn du was abhängen musst. Dass dann einfach die Leiter wieder zusammengeklappt wird und in die Ecke gelegt wird, weil wir müssen ja jetzt erst Wrestling zeigen, sondern er hat halt wirklich geschaut, okay, alle draußen, ich gehe klettern. Fand ich sehr smart. Also von der Darstellung ist Johnny Impact nach seinem Heel-Turn halt auch gleich wieder viel organischer.
Ja, viel besser. Also mit dem Heel-Gimmick kommt er halt überall besser durch als Face. Also.
Ist halt sein Karriere-Running Gag. Ne? Also, wenn du so aussiehst, wie Johnny Impact aussiehst, dann musst du Heel sein. Der ist einfach zu hübsch für ein Babyface. Der schaut so gut aus, den kannst du gar nicht gut finden. Ja, und mit 12,5 Minuten war das Ganze auch nicht übermäßig lang, man hat sich übertrieben. Das X hat gehalten, das ist ja auch nicht selbstverständlich bei Ultimate X-Matches. Obwohl das ordentlich durchgeschüttelt worden ist und ja.
Es hat manchmal etwas seltsam da so rumgehangen, muss man schon sagen.
Ja, aber ganz netter Opener. Kann man so machen.
Auf jeden Fall.
Nächstes Match ist dann eben ein Eight-Man-Tag-Team-Match. Team Impact, ursprünglich angesetzt mit Brian Cage, Moose, Eddie Edwards und Johnny Impact. Aber Johnny Impact ist eben raus. Und dann war das Ganze als 3 gegen 4 angekündigt worden, gegen Team Lucha Underground, bestehend aus Drago, Daga, Marty the Moth und Aerostar. Letztere kommen als Team raus. Die Impact-Jungs verstehen sie nicht, kommen wieder einzeln raus.
Ja, vorher hatten wir ja noch so ein kurzes Video von Moose und Eddie Edwards, wo man keinen Ton verstanden hat. Und Moose sah wieder mit dieser Ric Flair Gedächtnisrobe ziemlich bescheuert aus.
Aber das hat Don Callis super gesagt. Ja. Don Callis meinte, ja, aber das war heute nur die billige Robe, die hat nur $4.000 gekostet.
Das immer, wenn der mal diese Robe anhatte, denke ich mal, Alter, wer hat denn diese Gardine eigentlich irgendwie angetan? Also.
Generell der Kleidungsstil von Moose ist, sagen wir mal so, sehr extravagant.
Ja, genau.
Ja, aber es kann ja nicht 3 gegen 4 bleiben und wir sind ja gerade so ein bisschen an der Ostküste und da hat ja Eddie Edwards noch seinen Kontakt und es kommt Tommy Dreamer raus. Und ich habe mir gedacht, eigentlich sehr smart, weil Tommy Dreamer kann einfach so viel weinen, dass die ganzen Lucha-Heinis auf den Tränen ausrutschen.
Ja, aber
Alternativ schwitzen, dass er ausrutschen.
an dem Tag war ihm nicht zum Weinen zumute. Und er hat sich, war eigentlich auch wunderbar, muss ich sagen. Also hat sich im Match so benommen, wie wir es von ihm kennen. Viel Geplorle halt.
Weißt du, was ich schade fand? Dass also der Entrance von ihm startet und er kommt sofort raus. Also die ersten zwei, drei Töne von seiner Musik und er ist sofort da. Ich hätte ganz gerne für ein paar Sekunden den Fans diesen Moment gegeben. Okay, Moment, die Musik kenne ich. Da kommt doch gleich, oh Gott, es ist Tommy Dreamer.
Ja, gehört hätten wir es wahrscheinlich eh nicht, weil die Akustik hat es ja nicht hergegeben.
Ja, aber er kam halt so unfassbar schnell raus. Das fand ich ein kleines bisschen schade.
Ja.
Und was wir in dem Match sehen, also die einzige Aktion, die wirklich bei mir hängen geblieben ist in dem Match, ist so ziemlich die ekelhafteste Aktion in dem ganzen Abend. Als Tommy Dreamer einen Schluck aus der Wasserpulle nimmt, das Ganze in Eddie Edwards Mund spuckt und der spuckt es weiter.
Hardcore!
Ja, und da kommt, später noch ein Deathmatch. Also, geht.
Ja, irgendwie hat man es in letzter Zeit mit der Spuckerei irgendwie. Das sollte man aber vielleicht nicht ganz so ausschmücken, dass es irgendwie jetzt irgendwie in wird oder so. Weil das dann kann das schon dann ein bisschen sehr abtören wirken. So dass man das Match nicht mehr gucken will. Naja, aber ansonsten muss ich sagen, das Match Impact gegen Lucha war besser als das Letztere, was wir gesehen haben vom letzten Jahr. Weil war ja auch um die WrestleMania Show herum, ja. Also das hier fand ich besser irgendwie, so von der Erinnerung her, muss ich sagen. Also Moose turned natürlich irgendwie auch noch in dem Match.
Nachdem er nichts gemacht hat in dem Match, ne? Da stand er nur draußen und hat zugeguckt.
Hat halt sich gedacht, ja, und Cage wollte dann loslegen, seinen Finisher bringen und Moose stürmt halt rein und kommt rein, steht in der Ecke und spiert dann Cage halt weg. Und Marty DeMoss, Finn Dreamer war das ja dann gewesen, ne?
Natürlich, wen sonst?
Ja, ist klar, aber dass Marty den Pin holen durfte, fand ich eigentlich auch relativ witzig. Er ist halt, ja, die Figur halt von Lucha halt, auch gewesen. Die prägende Figur, muss man sagen. Deswegen, also ganz okay. Es war für das Impact gegen Lucha war das auch ein sehr unterhaltendes Match, sagen wir mal so.
Ich meine, es ist ja bekannt, dass ich jetzt nicht der große Lucha Underground-Fan bin. Ich finde, Drago ist halt optisch echt ein Ding.
Ja.
Und Marty the Moth ist ein super interessantes Gimmick von einem echt guten Wrestler. Daga schaut halt für mich immer so 0815 aus. Ein Aerostar ist halt für einen Highflyer in meinen Augen viel zu langsam. Also auch in diesem Match war er in meinen Augen komplett sloppy und ja, was ist? Es sieht halt toll aus mit den ganzen Leuchtgedönse an seinem Teil, ne? Was dann halt auch mit just dieser Ringbeleuchtung, wie sie haben, viel besser wirkt. Wenn du das jetzt vorstellst, ja, dieses Attire in der hell beleuchteten WrestleMania Arena funktioniert nicht.
Nee, aber gut.
Da wirkt es einfach nicht.
Ja.
Aber
Aerostar ist halt auch bei Lucha, also er wurde auch nicht viel eingesetzt und wenn er halt auch eingesetzt war das auch immer sehr spektakulär, aber auch immer sehr viel, was daneben gegangen ist, sage ich jetzt mal netterweise.
Wie gesagt, ich habe jetzt nicht viel Lucha gesehen, ich habe so ein paar Matches von ihm gesehen und da war er in meinen Augen immer ein bisschen wackelig. Und für jemand, der Aerostar heißt, darf er einfach nicht wackelig sein in der Luft. Und ja, Team Impact, wie gesagt, fand ich Moose mit seinem Gimmick, dass er eben sich überhaupt nicht in das Match rein involviert, er hat überhaupt keinen Bock mit den Leuten zusammen zu wresteln, fand ich super unterhaltsam, eben weil er nichts macht, das ist so guter alter Kevin Nash Style, ne? Nichts machen und am Schluss abstauben oder zumindest für die Entscheidung sorgen. Brian Cage wirkt halt immer gut, wenn er leichtere Leute durch die Gegend werfen kann. Und Eddie Edwards und Tommy Dreamer sind jetzt halt hier Hardcore-Papa und Hardcore-Sohn so gefühlt.
Ja, die sich gegenseitig ein bisschen bespucken.
Ja. Also es war okay, grundsolide, aber nichts Besonderes in meinen Augen. Nächstes?
Ja, können wir machen.
Gehen wir zu den Damen. Die haben wir beim letzten Give Me Five sehr gelobt, die Damendivision von Impact Wrestling. Hier haben wir dann das Titelmatch von Taya Valkyrie, die verteidigt gegen Rosemary, gegen Jordynne Grace und gegen Katie Forbes. Und gerade letztere ist an dem Wochenende, an dem Women's Evolution, Revolution, nennen wir es, wie wir es wollen, im Vordergrund steht, so richtig schöner Divas-Throwback. Ja, sie kommt raus und wackelt erstmal mit dem Arsch, hat eine Hose an, die den Arsch betont und ist nur noch am Twerken und ja. Hat im Ring nicht so viel drauf gehabt in meinen Augen.
Nö, aber für die Aktionen, die mit ihr eigentlich so geplant waren oder durchgeführt wurden, war es eigentlich okay.
Ja, aber sie hat sich halt an der einen Stelle komplett überschätzt, als sie beschlossen hat, dass sie jetzt zwei Gegnerinnen auf die Schultern packt. Und ja, würde richtig gut wirken, wenn sie es geschafft hätte, hat sie aber nicht und dann wirkt es halt einfach nur peinlich.
Ja. Ah
Da
ja.
war dann auch nichts zu retten, es war auch keiner da, der es retten konnte. Weißt du, sie geht halt in die Ecke und du denkst dir so, okay, das wird spannend. Sie packt sich die erste auf die Schulter, sie versucht die zweite. Nee, sie kriegt es gar nicht zu greifen. Es rutscht alles wieder nach unten. Ganze Aktion fällt in sich zusammen. Schade.
Tja.
Aber ansonsten fand ich alles, was Jordynne Grace und Taya gemacht haben miteinander, ist richtig gut.
Ja, Taya scheint jetzt endgültig doch bei den Frauenmatches endlich richtig angekommen zu sein. Wo ich ja mit Matze noch, war ja letztes Jahr noch immer gesagt habe, also irgendwas stimmt mit ihr nicht, weil die Matches nie gut waren, die sie mit dem gleichen Geschlecht, sage ich mal, ja, gemacht hatte. Gegen Männer war das, kannst du, wie gesagt, kenne ich sie ja. Aber hier auch wieder sehr gut. Auch die Aktionen waren auch alle wieder saugut. Also man hat ja auch am Anfang Rosemary gesehen, die hat halt zuckend in der Ecke erstmal gewartet. Dann waren ja alle vier im Ring drinne. Und ja gut, alle drei haben sich dann angeschaut und haben sich gedacht, naja gut, schmeißen wir erstmal Rosemary raus. Und ja, dann haben erstmal die drei halt erstmal die Ring-Action gezeigt. Und ja, bei Grace muss ich auch immer sagen, also absolut geile Sachen, die die halt so macht. Die sind auch immer so, ja, so mit so einer Leichtigkeit halt aus, die sie an den Tag legt. Und auch die Power-Aktion saustark, also wirklich.
Vielleicht ist genau das der Knackpunkt, dass das Taya eben jemand braucht, der solche Poweraktionen zeigen
Ja.
kann. Also der körperlich eben kräftiger ist, wie es eben normalerweise nur Männer sind.
Ja, gut, ich muss ja sagen, ich warte immer noch. Es wird bestimmt auch noch irgendwann mal dazu kommen, nochmal Taya gegen Rosemary. Die werden auch wieder irgendwann nochmal ein gutes Match zustande bekommen. Aber hier, also alle drei, sag ich mal, auch Katie Forbes, wenn sie ein paar Aktionen hatte, waren die ganz okay. Aber die anderen drei haben das Match halt schon ziemlich getragen, auf jeden Fall. Und ja, Rosemary war dann irgendwann aus dem Match raus, weil so jung sich gedacht hat, ja, okay, ich mach mal einen Besuch am Ring. Das hat sich natürlich Rosemary nicht gefallen lassen und ist natürlich rausgestürmt. Und damit war dann Rosemary halt auch aus dem Match raus. So, dass sie auch nicht, ja, den Finish ja dann halt später fressen muss. Grace bringt den Finisher war das doch an Katie Forbes,
Okay,
glaube
die
ich,
Forbes, genau.
ne? Durch. Also die Jackknife, Powerbomb. Und will eigentlich Forbes dann pinnen und Taya greift aber von hinten an und kickt sie halt eigentlich auf der draufliegenden Forbes irgendwie runter. Und Taya pinnt dann selber Forbes und staubt eigentlich nur den Pin ab. Ja, und verteidigt aber damit den Titel. Also genauso smart wie ihr Mann. Ne, hat nur drauf gewartet, ja, mach du nur. Weil man hat sie ja auch als schön in der Ecke stehen sehen. Und sie hat schon so als die Lauerstellung gehabt. Das fand ich halt auch ganz nett.
Ganz genau. Und somit hat man eigentlich alle gut aussehen lassen, außer Katie Forbes, aber die ist halt, ja, im Endeffekt war klar, dass sie derjenige ist, der den Pinfall frisst in dem Match, weil sie das geringste Standing hat von den Vieren. Ja, und dass Taya den Gürtel verliert an dem Abend, war extrem unwahrscheinlich, sage ich mal. Rosemary steckt in der Fehde mit zu jung, hat man smart rausgeschrieben. Jordynne Grace ist im Endeffekt die, die für die Entscheidung sorgt mit ihrem Finisher. Und Taya ist dann der smarte Heel-Champion, der einfach abstaubt. Also grundsätzlich vom Finish her sehr smart. Aber wie gesagt, da waren halt ein, zwei Aktionen drin, die ein kleines bisschen schiefgegangen sind.
Ja, aber es war trotzdem ein sehr gutes Match.
Ja, war absolut okay.
Ja.
Nächstes. Sind wir bei den Number One Contendern auf die Tag Team Champions, nämlich der Latin American Exchange. Und sie treten an gegen Loki und Ricky Martinez, die bei MLW ein Team sind unter dem Namen Promociones Dorado. Und ja, ist halt insofern immer ganz spannend, weil Loki, das hat man auch im Kommentar aufgespielt, halt so ein X-Division-Veteran ist, der auch seine Geschichte hat mit Conan, der an der Seite ist von LAX. Ja, kann man grundsätzlich machen. Was ich bei Loki ein kleines bisschen fragwürdig finde mittlerweile, er kommt ja eben jetzt nur noch mit diesem Agent 13 Outfit, also mit dem Hitman-Gimmick raus, mit Hemd, Hose und Krawatte. Alles gut, aber die Halfte an der Seite finde ich übertrieben. Die müssen ihn doch eigentlich stören.
Irgendwie schon,
Diese
aber.
leeren Halfter. Also, weißt du, wenn es jetzt irgendwie einfach nur Hosenträger oder sowas wäre, der gute alte IRS-Look, wäre wahrscheinlich weniger eingeschränkt.
Ja, schaut halt auch ein bisschen blöd aus irgendwie. Also mit das mit ja, wie du sagst, mit Hemd, Krawatte und so, das ist noch alles okay, aber die Halfter, nee, nee. Und ja, Ricky Martinez ist mir nur dann irgendwann mal eingefallen, ist so, hey, wo habe ich den Kerl schon mal gesehen? Klar, Edeljobber bei NXT. Nämlich ist mir dann auch eingefallen gegen die War Riders, gegen Sullivan. Der ist schon öfters mal dabei NXT rumgehüpft. Weil ansonsten, ja, MLW schaue ich relativ selten. Da ist er mir jetzt halt nicht irgendwie untergelaufen. Aber fand ich jetzt, also war eine nette Tag-Team-Action, aber für mich, also ich fand das jetzt Match, ich habe nicht viel zu sagen. Also.
Also aus meiner Sicht ist es so, dass in dem Match null Spannung drin war, weil eben auch im Vorfeld so drauf rumgeritten worden ist, dass LAX bei Rebellion um die Tag Team Titel antritt gegen die Lucha Bros in einem Full Metal Mayhem Match. Also werden sie wohl kaum hier verlieren. Und dann denke ich mir, okay, dann ist es halt ein Match ohne Spannung, weil es könnte ein richtig geiles Match werden. Aber das war es auch nicht. Also das Abtasten am Anfang hat unfassbar lang gedauert, bis die Action ins Rollen kam. Wenn sie ins Rollen kam, dann war es halt dann auch irgendwo so ein kleines bisschen handbremsig, finde ich.
Ja, es war halt, wie ich manchmal auch so gerne sage, wirklich so ein Standard-Match.
Also
Halt einfach.
nichts Besonderes. Und LAX, Santana und Ortiz sind ein richtig, richtig gutes Team. Das hat man hier auch teilweise aufgespielt, aber halt auch nicht auf dem normalen LAX-Niveau. Wie gesagt, sehr handbremsig eben. Und das ist eben das, was dem Match irgendwo gefehlt hat, weil du kannst mit Tag Team Matches richtig, richtig starke Action präsentieren. Das haben sie hier nicht wirklich. Es war auch relativ kurz mit noch nicht mal 15 Minuten.
Ja, das stimmt. Aber es kam mir jetzt eigentlich ja auch gar nicht so lange vor wie 15 Minuten. Es war halt auch sauber gewirkt oder so. Auch der kann man alles nichts sagen. Aber es war halt wie gesagt, also nichts Besonderes. Halt Pay-per-view würdig mäßig, wenn man das so sehen will. Ja.
Also aus meiner Sicht war eben tatsächlich noch die spannendste Konstellation, was passiert mit Loki und Conan. Und auch so ein kleines bisschen Trash-Talk am Anfang ist halt da auch nichts gewesen. Also als Loki noch am Apron stand und so ein bisschen auf Conan runter
Ja,
schwadroniert hat, aber das war es dann auch schon.
Ich glaube, da kommt auch nicht mehr viel, weil er ist ja aus Impact eigentlich auch komplett raus. Also, ich glaube nicht, dass man da noch irgendwas mit ihm nochmal machen wird in Zukunft.
Denke ich auch nicht. Also war schön, dass man die beiden eben auch als MLW-Repräsentanten reingebracht hat. Martinez hat ja auch am Anfang
Genau.
ganz sehr prominent eben das MLW-T-Shirt präsentiert. Wahrscheinlich um vor einem Impact-Crowd eben Heat zu erzeugen. Und LAX ist halt, ja, LAX.
Ja.
Ist halt LAX. Übrigens,
Ja.
fand ich tatsächlich interessant, dass dann das Finish eine Singles-Aktion war, dass man da eben nicht irgendwie Double-Team-Move gezeigt hat von LAX gegen Martinez, sondern dass im Endeffekt nur in Anführungszeichen Death Valley Driver ausgereicht hat.
Ja.
Also es kam so ein kleines bisschen out of nowhere.
Der Randy gefällt das.
So, ja, so ein kleines bisschen. Aber ich glaube, er hat es nicht geguckt.
Ich glaube, der hat irgendwie ein Problem mit den Indies. So. Ja.
Der wartet dann mal, bis die Leute da sind und
Dann
dann
macht
will er
es
fegen.
fertig. Ja.
Dann zeigt er ihnen, wo Buddle im Headlock ansetzt.
Genau.
Meinst du, Randy Orton wäre ein toller Gegner für Joey Ryan?
Interessant wäre es auf jeden Fall. Ich würde es mir angucken. Halt. Aber wir haben ja davor noch das kleine OWI. Ich fand halt ganz nett, dass Impact trotzdem immer noch versucht hat, kleine Videos immer mit einzuspielen, so vor den Matches. Da hatten wir ja nochmal hier OWI. Callahan hat halt sein Match gegen Havoc gehypt. Und mir gefallen diese kleinen Videos halt von OWI immer sehr geil. Also, ich mag das, wenn die da so ein Teil raushauen. Ja, und dann haben wir ja schon Tessa gegen Joey Ryan gehabt.
Ja, und da müssen wir jetzt nochmal über die Personalie Eli Drake vorab sprechen.
Ja.
Denn das war der ursprüngliche Plan, dass Eli Drake hier gegen Tessa Blanchard antritt. Aber
Genau.
der gute Herr Drake hatte da keinen Bock drauf, Nicole.
Ja, das Problem für mich, ich frage mich jetzt erstmal, wieso wollte man das machen? Weil es für beide ziemlich bescheuert gewesen wäre, wenn sie aufeinander getroffen wären. Wer hätte da verlieren sollen? Es sieht scheiße für Drake aus, weil er ja eigentlich noch in der Fehde mit Edwards so eigentlich noch drin ist. Und Tessa Blanchard dürfte auch nicht verlieren, weil sie halt gegen Gail Kim und. Also ich verstehe auch nicht, warum man das machen wollte. Man wollte es aber machen und Eli Drake hat gesagt, nee, ich will nicht. Er findet, ja, Matches gegen Frauen anscheinend also doch nicht so glaubwürdig oder sagt ihm nicht so zu. Wie gesagt,
Ich meine,
ja.
du musst halt mal Eli Drake angucken. Er hat ja schon eine stattliche Figur, ne? Er ist ehemaliger World Champion. Und ich gehe tatsächlich davon aus, dass er hätte verlieren müssen.
Ja, aber wie gesagt, ich verstehe den Sinn, auch die Ansetzung an sich verstehe ich jetzt nicht. Das hat man ja auch nicht irgendwie, weiß nicht, oder habe ich es überhört, übersehen, wie hat man das dargestellt, dass die beiden jetzt auf einmal gegeneinander gehen sollen?
Ich hab's auch nicht auf der Kette, aber
Ja.
grundsätzlich.
Von daher, beiden hätte es geschadet, wenn einer von beiden verloren hätte. Also deswegen war die Konstellation, man hätte gleich Joey Ryan nehmen können, weil Joey Ryan und Tessa Blanchard haben schon Gott, wie viele Male gegeneinander gewrestelt. Also da ist es kein Problem. Und Joey Ryan hat kein Problem, wie man ja hier auch gesehen hat. Da zu verlieren, stärkt halt ein bisschen Tessa Blanchard. So hätte man es eigentlich von mir aus gleich machen sollen. Es ist natürlich ein Unding, wenn Eli Drake meint, nee, mach ich nicht. Natürlich immer gegen den Arbeitgeber zu gehen, ist natürlich immer gut. Wenn man halt die Meinung dazu hat, dann muss man auch dazu stehen. Auch wenn es eine Meinung ist, die für andere Leute halt scheiße ist.
Es ist
Ja.
halt schwierig, es
Also.
ist eine echt schwierige Situation, weil du auf der einen Seite dann eben Impact so ein kleines bisschen die Schuld geben musst und sagen musst,
Ja.
warum bringt dir den Kerl überhaupt die Situation, dass er so reagiert, wie er reagiert? Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar dann zu Eli Drake sagen, hör mal,
Auch
es
ja.
ist dein gottverdammter Job. Ja, ich meine, der pullt jetzt hier einen Davy Boy Smith Junior. der auch so am Rumheulen ist, dass er von New Japan nicht ordentlich eingesetzt wird und überall anders macht es ihm Spaß, nur bei New Japan nicht. Solche Leute müssen halt auch irgendwann in sauren Apfel beißen, ne? Und Drake hat es halt im Endeffekt den Job gekostet.
Ja gut, der Vertrag, glaube ich, was ich zuletzt gelesen hatte, er wäre so und so März, April. Jetzt oder April, Mai sogar, glaube ich, wäre es eigentlich ausgelaufen oder man wollte dann verlängern, weil er hatte ja nur kurzfristig verlängert gehabt beim letzten Mal, vom letzten Jahr aus. Also von daher weiß ich nicht, ob er überhaupt vorhatte zu gehen oder dass er jetzt gesagt hat, so okay, das darauf habe ich keinen Bock. Und anscheinend hat Impact ja kein Problem, solche Matches zu bringen. Und dann hat er sich vielleicht gedacht, gut, dann verlängere ich jetzt gar nicht mehr. Und oder die haben dann gesagt, okay, du willst nicht, dann wirst du halt gekündigt. Der Vertrag wäre jetzt auch nicht mehr lang gewesen. Also von daher, nur stellt sich für mich die Frage, wo will Eli Drake eigentlich hin? Weil, sorry, bei NXT oder bei der WWE, dann kann er ja mal EC3 fragen. Er wird da keinen Meter besser enden als EC3.
Wenn,
Weil er
dann
dir,
vielleicht Richtung MLW eben.
ja, weil er ist der gleiche Wrestler. Und ich muss auch sagen, also sein Stil und sein Gimmick und Charakter, ich kann ihn mir woanders da ein bisschen schwer ja, mir vorstellen. Also, weil sein Wrestling ist nicht so toll, dass man da jetzt unbedingt ausrasten würde, wenn er jetzt zu NXT kommen würde.
Richtig.
Ja,
Ich meine,
also.
wie du es eben sagst, der Vergleich ist echt gut. Er hat das gleiche Problem wie EC3, der halt auch nur ein solider Wrestler ist, der einen fantastischen Look hat, der echt gute Promo-Skills hat und Charisma hat, aber
Ja.
wenn du ihm seine Stärken eben nicht zugestehst, dann wird er halt auch, ja,
Untergehen.
untergehen, komplett. Ja.
Ja.
Übrigens, bei der SmackDown-Ausgabe von letzter Woche müsste gewesen sein, gab es ein Dark Match von EC3, wo er von Drake Maverick begleitet worden ist als Manager. Und da hat Dixie Carter dann auch direkt getwittert, ja, guck mal, das ist ja mal was ganz Originelles, die beiden zusammenzupacken.
Ja, ich sag ja, ich glaube, die WWE arbeitet schon so ein bisschen Hand in Hand mit Impact. Weil wenn man sieht, wen die sich jetzt alles geholt haben, hatten wir ja schon gehabt mit Abyss und Jeff Jarrett. Und ich glaube, man stützt die doch irgendwie ein bisschen, habe ich das Gefühl. Muss man mal abwarten, wo Drake jetzt landet, aber NXT muss ich nicht haben, ehrlich nicht. Dann
Nee, da
halt
passt er auch
gleich
nicht rein.
irgendwie zu. Aber ROH kannst du auch vergessen.
Ach Gott, du.
Ja,
Nach
obwohl.
der Supercard schockiert mich
Ja,
nichts mehr, aber da reden wir
da.
dann im nächsten Podcast drüber.
Ja, viel Spaß
Ja. Vielen
dabei.
Dank,
Ja.
Ring of Honor.
Ja, das war, da habe ich auch erstmal dumm geguckt.
Da
Aber jetzt
muss man auch nicht schlucken.
nee, zu dem Match Tessa gegen Ryan, Joey Ryan, das ist halt ja das übliche Joey Ryan gegen Tessa Blanchard Match. Es ist gut. Tessa kann halt schön einstecken und ja, es ist von beiden halt auch immer sauber gewirkt und es sieht halt auch glaubhaft aus. Joe Ryan kann das egal gegen. Ich habe ihn auch schon bei Shimmer und Gott weiß gegen wie viele Frauen gesehen und ich liebe es immer wieder, weil er das so gut kann, was er da halt macht. Er stellt halt die Frauen dann schon so dar, dass sie ja gleichwertig sind. Dass es glaubhaft aussieht, dass eine Frau ihn auch schlagen kann, weil er natürlich halt auch diese Leiche eingebildet ist und sich denkt, naja, er spielt das ja auch halt dann so, ne? Ja, komm, du wirst mich eh hier nicht pinnen oder fertig machen. Und das spielt er halt immer sehr gut rein. Und Ja, es war halt wieder ein Codebreaker, glaube ich, ne? Von der Ringecke von Tessa Blanchard
The
an Joel
Magnum, ja.
Ryan. Und ja, sie schafft den Pin und damit war das Match dann auch zu Ende. Es war halt kurz, gut und sauber gewirkt. Also kann man nichts sagen von allen beiden.
Ja, also
War
sehr.
schön, mal wieder ein Match zwischen beiden zu sehen. Schon lange keins mehr gesehen zwischen den beiden.
Also was man dem Match gut halten kann und positiv anrechnen muss, ist, dass es wirklich sauber gewirkt ist und dass man tatsächlich sowas wie rote Fäden in dem Match hat.
Ja,
Ja?
Joel Ryan kann wresteln. Man sollte, ja, hatten wir glaube ich auch die Diskussion, Joe Ryan, bevor dieser Joey Ryan war, sollte man sich mal Matches von ihm angucken. Ganz am Anfang, PWG. Er ist ein sehr guter Wrestler. Das vergisst man halt immer.
Ja, aber er ist halt auch mittlerweile ein sehr gimmicklastiger Wrestler, was
Das
absolut
will er
smart ist
ja.
von ihm. Ja, ich meine, das ist die gleiche Diskussion, die wir auch bei einem Toru Yano geführt haben oder die wir jetzt in den letzten Jahren auch angefangen haben, beim Undertaker zu führen. Leute, die von ihrem Gimmick leben, die werden ewig aktiv sein. Ja, also den einen Tombstone im Jahr, den der Taker noch zeigt, ja, den kriegen wir auch noch hin.
Ja.
Und der kann auch noch mit 70 zeigen. Und genauso ist es halt hier mit Joey Ryan. Und wir haben tatsächlich mindestens zwei rote Fäden in dem Match, nämlich der eine rote Faden, dass er auf Teufel komm raus eben möchte, dass Tessa seinen Penis anfasst, damit er seinen Newpornplex zeigen kann. Und der zweite rote Faden ist ja ganz wrestlerisch, ganz klassisch eine A-Bearbeitung. Dass Tessa Blanchard tatsächlich am Schluss Joey Ryan mit einem Arm besiegt. Und auch das wunderbar noch selten nach dem Match, dass sie eben auch nur einen Arm für ihre Pose nur noch heben kann. Und ganz ehrlich, so wie sich Joey Ryan aufführt, da kannst du gar nicht auf seiner Seite sein in dem Match. Der ist halt dann so wunderbar schleimiger, dreckiger Heel, dem wünschst du einfach, dass er auf den Sack bekommt, ja, oder dass er am Anfang, wie es am Anfang ist, am Brusthaar durch die Gegend geworfen wird.
Ja.
Und dass er dann eben dann tatsächlich im zweiten oder ich glaube, im dritten Anlauf dann eben den Newpomplex zeigen kann, den Bubplex eben noch auspackt, ja, wo halt Tessa dann komplett die Sicherung letztendlich durchknallen, dass er ihr da den Lolli in den Mund steckt, den er sich aus der Hose zieht und es ist halt ein klassisches, schmieriges Joey Ryan Gewrestle und du möchtest einfach sehen, wie der Kerl aufs Maul bekommt.
Das ist richtig, auch wenn es Tessa Blanchard ist, die ja eigentlich auch Heel ist. Deswegen ist da auch die Konstellation auch ein bisschen komisch halt, aber war jetzt so auch nicht zu merken.
Ja, und an einem Wochenende, wo dann eben der Fokus komplett auf die Frauen gelegt ist bei WrestleMania, ne? Erster Frauen-Main-Event und so, haben wir alles hier schon im Wrestling Talk Radio auch gehört, ist es dann halt auch ein weiterer Haken dahinter, dass eben hier Frau Mann besiegt.
Leider hat es bei der Penisparty bei Tracy's Mothers gegen So Jung nicht so hingehauen. Schade.
Ja, ich meine, es ist Tracy's Mothers. Der
Goddammit. Goddammit.
tanzt dich im Grund und Boden.
Ja, nein, der labert dich so in Grund und Boden.
Kann er auch machen.
Ja,
Es
hat
ist
er auch
Tracy
gemacht.
fucking Smothers.
Ah, was habe ich ihn
Der
gehasst?
darf
Sehr geil.
alles.
Sehr geil, der Mann. Also, Penisparty auch unbedingt gucken, wer Bock drauf hat.
Gut. Aber man muss auch zugestehen, dass das Joey Ryan halt auch jetzt nicht unbedingt jedermanns Geschmack ist.
Das ist richtig, ja.
Ich habe den Entrance meiner Freundin gezeigt, die jetzt eben noch nicht wirklich Wrestling-Fan ist. Mal gucken, ob wir das noch hinbekommen. Sie fand ihn nicht so geil.
War ja zu
Also
spät.
weder so vom Look her, noch als er dann das Babyöl ausgepackt hat. Und ja, die Badehose hat das Ganze dann gekillt.
Verrückte Sachen halt.
Nächstes. X-Division-Title-Match. Rich Swann sollte verteidigen gegen Yamato von Dragon Gate. Problem ist, und das hat man ja bei Give Me Five angesprochen, Dragon Gate war komplett mangels Visa out of WrestleMania. Ersatzmann war dann Flamita von AAA. Und ja, nettes kleines Match, würde ich sagen. Leider
Flamingo.
ging es just dann erst richtig los, gut zu werden, als das Match zu Ende war.
Das hat mich, muss ich sagen, leider auch sehr gestört. Wolf-Lamita sehe ich eigentlich relativ selten, aber wenn ich ihn in Matches von ihm sehe, sehe ich ihn sehr gerne. Und hatte mich eigentlich auch schon ziemlich gefreut. Ist ja geil. Rich Swann und Lamita, ja, meine Güte, das gibt einen schönen Schmankerl. Ja, wie du sagst, das fing an, tanzender Rich Swann zu bringen. Ja, High Flying. Beide waren auch, glaube ich, auch nicht lange im Ring drinnen. Ging schon wieder nach außerhalb. Und, ja, Rich Swann hat ein bisschen dominiert, die Anfangsphase. Und ja, ich fand auch, dass alles recht schön flüssig lief. Und dann kam aber dann schon. Ja, irgendwie der Phoenix Splash von Swan, dann war das Match schon zu Ende. Eigentlich. So. Und ich so, ups.
Weil der Kommentar hat sie ja auch gesagt, dass sie das Ganze langsamer angehen lassen, als man es jetzt eigentlich erwartet hätte. Dafür halt auch sauber. Und dafür halt schöne Reversals und Konterphasen. Und just als das Match eben anfängt, langsam schneller zu werden, und denkst du, okay, jetzt kommen wir langsam eben auf X-Division-Tempo, gibt es dann eben den, man möchte was sagen, Random Black Man Finisher, Lethal Injection. Und Rana und ein Phoenix Splash vom zweiten Seil, dann war es das auch schon. Und so hätte ruhig noch 3, 4 Minuten haben können.
Ja, war ein bisschen schade.
Die hätten wir auch ruhig vom nächsten Match wegnehmen können, die 3 oder 4 Minuten.
Ja, bei dem einen, also man hätte auch beim Tag Team Match jetzt mit LAX hätte man da auch ein bisschen was wegnehmen können.
Dafür, genau, da mal 2 Minuten weg und hier beim Monsters Ball vielleicht 2 Minuten weg und die dann hier noch mit reinpacken, dann wäre das wahrscheinlich ein richtig gutes Match geworden. So war es halt. Ja, wie gesagt, kein Augenkrebs oder sowas, aber es hätte mehr sein können.
Auf jeden Fall. Wie gesagt, war also auf der Karte jetzt auch mit dem Main Event, hatte ich mich halt da auch am meisten gefreut. Und das hat mich ein bisschen enttäuscht, die Kürze des Matches.
Aber wie gesagt, der große Pluspunkt, trotz der Kürze, alles sauber.
Ja, Flamita eigentlich immer. Wenn ich was von ihm gesehen habe.
Könnte Aerostar sich mal ein Stück abschneiden.
Ja, der Gute.
Hast du noch was oder gehen wir weiter?
Nö, richtiger Sieger und war auch klar, welcher da als Sieger aus dem Match rausgehen würde.
Übrigens sieht Rich Swann komisch aus ohne Bart.
Ja, so
Also,
bisschen babyhaft irgendwie, gell?
ja,
Immer
so
noch.
sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Nächstes Match ist dann Monsters Ball. Sami Callihan gegen Jimmy Havoc. Die beiden hatten ein Match in Manchester, war es, ne? In UK?
In UK, ja.
Ma Manchester müsste gewesen sein, ja.
Ja,
Und
im
jetzt hier halt das,
September.
genau, und jetzt hier das Rematch.
Ja.
Und bevor wir auf das Match eingehen, möchte ich alle Wrestling-Moves in dem Match mal kurz aufzählen. Ja? Achtung! Piledriver, Piledriver und Piledriver
Der Rest wurde
und,
gefüllt
und,
mit
und ich glaube,
Stühlen,
ich glaub, ein Death Valley Driver war noch irgendwo mit bei.
Mülltonnen, Tacker, Kette, Zeitungspapier, Zitrone, Salz, Lego. Nee, ich glaube, Zitrone war diesmal nicht mit dabei. Es war beim
Doch,
letzten
es war
Match.
Zitrone mit
Doch,
bei.
war. Also, ja, wer auch das Match bei MLW gesehen hat, das war, glaube ich, das Spin the Real, Make the Deal. Und das Impact gegen UK, wo du jetzt schon gesagt hast, das war ja auch ein Barbed Wire Baseball Bat Match. Ja, der braucht sich das Match eigentlich auch nicht angucken, weil das war dann schon die Kopie davon. Also man hat wirklich all das, was man in dem Match bei Impact vs. UK gemacht hat, hat man hier nochmal genauso aufgespielt. Und ich habe da jetzt auch nicht ja, viel anderes gesehen wie beim letzten Match. Das
Es
war
war
jetzt ein bisschen
blutig.
blöd. Ja, gut, aber das Problem bei mir ist Jimmy Havoc. Ich mag Jimmy Havoc nicht. Jetzt bin ich gleich wieder des Todes bei einigen Hörern, aber der Mann ist wie Kelly für dich ist Jimmy Havoc für mich halt. Und das Match haben wir ja, wie gesagt, erst auch gesehen gehabt und das war halt wirklich genau das Gleiche. Also man hat sich nicht viel anderes einfallen lassen. Und das finde ich ein bisschen billig für das, dass beide eigentlich mehr können, dass man doch eine komplette Kopie fährt
Jetzt
in
könnte
diesem
natürlich hier
Match.
der Deathmatch-Nicht-Fanatiker in mir eben einfach mal hier den Leuten eins von Latz schießen und sagen, was willst du da auch groß bei so einer Materialschlacht neu innovativ bringen?
Nö, doch, das geht schon, das geht schon. Also dafür gucke ich auch immer mal gerne in so Matches rein. Also da gibt es schon Möglichkeiten halt. Aber wie gesagt, das mit auch mit dem Zeitungspapier und dem Salz und es ist
Aber es
halt.
muss halt alles auch irgendwo in einem gewissen Rahmen bleiben, weil du halt auch logistisch nicht so viel herbringen kannst. Ich meine, oder beziehungsweise weil die Hallen ja auch mehrfach benötigt werden und da kannst du jetzt halt nicht irgendwie die halbe Halle noch abfackeln mit brennenden Tischen oder
Ja, den hatte
mit
man diesmal, glaube ich, mal nicht mit dabei, stimmt schon.
hier mal nicht alles mit Glasscherben voll machen oder so, weil du hast ja auch nur so und so viel Zeit im Rahmen von der Show. Insofern. Ja, Havoc kommt halt raus direkt hier mit der Staple Gun und stapelt Sammy direkt in die Eier.
Stable Gun, das hört sich immer so an. Es ist
Im
ein Tacker, es ist ein ganz normaler, verfickter Tacker.
Ich finde Staple Gun, das klingt aber toll.
Ja, da denkt er,
You
manche
staple
denken
him in
so,
the
die nichts mit Wrestling zu tun haben. Was? Eine Pistole? Was ist denn hier los? Weißt
und unser Freund Don Callis fand es ja auch gut, dass Sammy Callahan dorthin getackert worden ist, weil wenn der sich nicht fortpflanzen kann, ist es sehr sinnvoll. Eine These, die ich absolut unterschreiben würde.
Oh. Ah,
Und
der
dann beginnt halt
Kling.
auch Havoc sofort irgendwo auch zu bluten. Und dann kommt halt das übliche Plundergerassel halt, ja, hier Mülltonnen, eine Kette.
Bisschen Geprolle
Bisschen
draußen, dann mal
Geprolle.
wieder draußen drin, draußen drin.
Weißt du, und da ist dann halt echt ein bisschen schade, dass die Halle so dunkel ist, weil du bei dem ganzen Gebräu draußen halt nicht viel mitbekommst von den Jungs. Gerade dann
Ja,
auch vielleicht
aber.
für die Leute, die in der Halle sitzen. Ich meine, wir haben jetzt halt unsere TV-Übertragung, wir können das halt noch erahnen. Aber wenn jetzt eben John Miller in Reihe 4 auf der anderen Seite vom Ring sitzt, der sieht halt nichts.
Nee. Nee. Das stimmt schon. Aber ich muss sagen, also für das, dass die Akustik so mies war, also This is Awesome, Chance, die hat man dann doch deutlich gehört. Also den Leuten in der Halle hat es Spaß gemacht. Und das ist ja erstmal auch mit in die Hauptsache.
Und zwischen den ganzen dämlichen Aktionen hier mit dem Tacker und so, was ich echt nicht brauche, finde ich Aktionen wie zum Beispiel dann eben die Zitrone, die dann ins blutige Gesicht gerieben wird oder gespuckt wird, oder eben den Pappkarton, mit dem die Finger und die Zehen Zwischenräume aufgeschnitten werden, dann kommt Salz rein. Das finde ich dann fast schon wieder auf so eine Psycho-Art und Weise smart. Auch, dass er eben, um an die Zehen ranzukommen, eben den Schuh von Sammy Callahan aufzieht, in den Fuß beißt, in diesen ekligen.
Was ist schlimmer, die Spucke oder der Fuß?
Wir hatten auch noch den Lolli von Joey Ryan, den er dem Fan in den Mund gesteckt
Ah, das
hat.
stimmt auch
Der war
noch.
auch noch.
Stimmt.
Wo ich
Ja.
nicht weiß, ob der You Sick Fuck dann eben für Joey Ryan oder für den Fan bestimmt war, der Chant. Oder
Das
eben
kann man
die
sehen, wie man
Lego-Blocks und
will,
sowas. Also
ja.
das ist dann schon. Ja.
Ja gut, wer mal mit Lego gespielt hat, weiß, wie weh das tun kann,
Vor
wenn
allem
man
zwar die
über
großen
die
Blöcke.
drüber läuft, ja. Aber trotzdem, wenn der Barfüßung drüber läuft, so au.
Und dann der klassische New Japan-Spot hier, ne? Piledriver auf die Legos. One Count.
Hamburg hält es aus, ja.
Havoc hält das aus.
Ja, nee, aber es hat schon Spaß gemacht, das Match auf jeden Fall. Das ist halt ja die Impact-Abwechslung mit etwas Hardcore, was man woanders ja nicht immer so sieht. Bei Impact schon.
Und wie gesagt, ich bin ja bekanntermaßen eben kein Sami Callihan-Fan, aber das war sowohl von der sichtbaren Brutalität als auch von den Mindgames, vom Psychoterror her, ein echt gutes Match von ihm. Auch von Havoc, nicht so brutal wie ihr UK-Match, klar, hast du auch schon gesagt, aber herausstechend halt auch auf der Karte, und damit hast du auch den Haken hinter diese Fanschicht gemacht.
Das ist wahr. Ja, und der Sieger bei allen Matches, glaube ich, jetzt war wieder mal der Sammy halt, ne? Der Callihan hat bis jetzt eigentlich alle Matches gegen Havoc gewonnen gehabt,
Ja,
soweit
zu
ich es
Recht.
mitgekriegt habe. Und ja, klar, weil warum sollte Havoc gewinnen? Mein eh kein Part von Impact. Ja, da muss natürlich Callihan siegen.
Klar. Und dann bringst du Leute halt mit solchen Schlachten halt auch over. Und Havoc ist halt dann dieser, nennen wir es einfach mal Deathmatch-Star. Wenn du den in seiner eigenen Disziplin schlägst, dann passt das schon. So wird er halt aufgespielt, ne? Also dieser Psy.
Da muss ich natürlich
Ja, ich weiß,
krummeln.
aber das ist halt die Wahrnehmung der Fans.
Ja, den Tod vergesse ich mit ihm nicht. Mit Jimmy Havoc. Es war nicht so schön. Ja.
Aber ist halt so, der hat halt seine Momente gehabt, die haben ihm einen gewissen Ruf eingebracht und davon zehrt er halt seine ganze Karriere lang. Und deswegen ist es ihm auch so bedeutsam, wenn du eben einen Jimmy Havoc in einem Hardcore-Match, in so einem Plunder-Match eben besiegst.
Mensch.
Ja, genauso wie wenn du jetzt eben den Mick Foley besiegst, die Hardcore-Legende. Ja, auf der anderen Seite denkst du, es ist einfach nur ein dicker alter Mann.
Triple H.
Oder Triple H von mir aus, ja.
Ja, war sehr schön wieder im Podcast von euch zu hören. Das war wirklich die Zeit, als Triple H zum Mann gemacht worden ist.
Aber weißt du, das sind dann eben irgendwann mal so Performances, die dir die ganze Karriere eben durchstarten. Und von diesen Performances kannst du dann eben auch gegebenenfalls die ganze Karriere lang zehren. Ja, also du musst es halt nur aufspielen, dann vielleicht mal eine oder zwei nette Promos halten, die dann eben andeuten, dass dieser durchgeknallte Charakter auf einmal wieder da sein könnte. Und schon ist der Sieg gegen diese Figur eben umso bedeutender. Also
Ja.
insofern passt hier.
Ja, auf jeden Fall. Danach haben wir Werbung für Rebellion gehabt. Ja, 28. April haben wir ja gesagt. In Zusammenarbeit mit House of Glory haben sie aber noch erwähnt gehabt.
Und dann sind wir schon beim Main Event. Bei dem Match, was natürlich dann den Name-Value-Faktor reinbringt. Du hast die Tag Team Champions, die Lucha Bros, Phoenix und Pentagon Junior und ihre Gegner, vielleicht eins der legendärsten ECW Tag Teams, Rob Van Dam und Sabu. Und die Promo von Rob Van Dam und Sabu war auch geil vorher. Also da hast du echt gemerkt, Rob Van Dam ist einfach ein Meister am Mikrofon und Sabu hat 17 Mal seine Pose gemacht und kam dann mit dem glorreichen Wortspiel auf: Hey, Lucha Bros klingt ja wie Loser Bros und wir sind ja die Winner Bros.
Ja.
Und ich dachte
Ja,
mir,
fürs Alter sehen sie ja eigentlich doch noch, sage ich mal, körperlich ganz gut aus.
na
So.
gut, aber jetzt mal ganz ehrlich, für ihr Alter
Außer.
sahen Batista und Triple H auch gut aus bei WrestleMania und der eine ist noch nicht mehr richtig in den Ring gekommen.
Ja, Sabu sieht man schon an, finde ich halt. Er hatte auch ein bisschen immer so geguckt im Ring, so, ja, was ist denn los hier? Er sah doch etwas, nicht hilflos ist vielleicht das falsche Wort, aber doch irgendwie schon. Ich weiß
Wir müssen ja
nicht.
mal ganz klar sagen, wir reden hier von zwei Leuten, die vor 20 bzw. vor 25 Jahren ihre Prime hatten.
Ja, ich meine, Abilis. 48. Unser Buben müsste eigentlich schon lange über 50 sein. Und die Matches, die er ja oder beide gewrestelt haben, ist ja auch nicht förderlich gewesen, halt, gell, für den
Also,
Körper.
dass Sabu überhaupt noch wrestelt, also der müsste nicht nur weit über 50, sondern auch längst im Rollstuhl sein.
Mal gucken, ja, 54 ist er.
Ja, ich
Also,
meine,
mein,
es
die.
sieht noch körperlich gut aus, wenn
Aber
man,
am
wie man,
Gesicht sieht man es schon.
aber er ist halt ein alter Mann, der eine Hardcore-Karriere hinter sich hat.
Ja, im Gesicht sieht man ihm das schon an, das ist ein bisschen verlebt und auch sehr schmal eigentlich fand ich im Gesicht und sehr eingefallen. Ja, der Anfang war natürlich gut halt. Man hat ja erstmal, ich glaube, 5 Minuten lang rumgepost. Da hat man natürlich ein bisschen Zeit von dem Match genommen, indem man halt erstmal RVD und Sabu rumposen lassen hat. Das haben sich natürlich die Lucha-Posts nicht gefallen gelassen. Pentagon dann natürlich auch ein bisschen rumgepostet. So ging das dann auch so ein paar Minuten.
Miero,
Ja,
Miero,
du.
oh, wie die.
Ja, so konnte man halt wenigstens ein bisschen Zeit verstreichen lassen.
Es
Das
hat
war
gereicht
auch.
für This is Awesome Chance.
Das ist richtig, ja. Und ECW Chance natürlich und RVD Chance. Und ja, dann ging es dann irgendwann mal los. War halt natürlich auch ein paar Superkicks, ein bisschen viel Gebrawle, was Sabu auch für Sabu ganz okay ist. Aber die hat natürlich schon mithin das meiste so in dem Match getragen und übernommen
Ja, muss
und
der.
ausgeführt und ja, Sabu halt dann immer ja abgestaubt, entweder den Pin versucht oder auch nochmal einen Move angebracht. Das war auch okay, so wie man es gemacht hat. Lachen musste ich dann halt über den Tisch, der dann irgendwann mal reinkam. Habe ich gedacht, der Tisch sieht aber ein bisschen klein aus. Eigentlich hat er so ausgesehen, so klein wie die New Japan-Tische, fand ich. Ja, und als RVD, glaube ich, hatte dann Pentagon und Phoenix irgendwie draufgelegt, ja, beide passten halt nicht auf den Tisch. Ja. Das war halt ein bisschen blöd. Und das hat man schon gesehen. Und Phoenix dachte sich als, okay, ich rutsche hier gleich runter. Moment, ich muss nochmal wieder rauf. Und der hat sich da, glaube ich, auch 50 Mal bewegt.
Hat ewig gedauert, ja.
Hat ewig gedauert, ja. Ja, und dann folgt halt ein Splash durch den Tisch. Das Cover geht aber nicht durch. Ich weiß gar nicht mehr. Hat Sabu, glaube ich, das Cover
Die haben
angebracht oder RVD?
beide. Das war ein
Nee,
Doppelcover.
stimmt, die haben ja, stimmt, alle beide, genau.
Und beide sind
Und
ausgekickt.
beide sind dann ausgekickt. Und RVD wollte dann, glaube ich, war dann irgendwie noch auf dem Seil oben. Und dann kommt dann auch Pentagon an und haut ihm halt einen Stuhl halt an den Kopf und RVD fliegt raus. Ja, und Pentagon schnappt sich dann Sabu mit dem Package Piledriver und Phoenix noch mit dem Double Foot Stomp. Ekliger Move. Ich mag ihn bei niemandem, der ihn ausführt. Das ist ein Move, den ich absolut hasse. Ja, und dann folgte der Pin an Sabu und dann war das Match auch schon zu Ende. Ja, aber trotzdem hat es Spaß gemacht. Ich wusste auch, dass jetzt da kein Highlight-Match rauskommen wird. Aber es war halt, ja, sagen wir mal, aus Nostalgiegründen war das schon ein Match, was einigen Leuten doch ja, die Herzen in den Augen leuchten ließ. Ja, von daher war das ganz okay.
Ja, also das, was es sein sollte, war halt, wir präsentieren Rob Van Dam und Sabu und stellen sie gegen die Tag Team Champions. Und die sind halt gerade zufällig over as fuck. Also die Lucha Bros. Es war klar, dass das kein wrestlerischer Leckerbissen sein kann, einfach weil RVD und Sabu eben nicht mehr RVD und Sabu von 1999 oder von 1994 sind.
Ja, es war
Und
ja, das Motto war ja, glaube ich, auch Extreme Dream Match oder so, ne?
ja.
Ja.
Und insofern, was man eben machen konnte, hat man gemacht. Man hat Stimmung erzeugt am Anfang mit dem Gepose. Die Leute wollten RVD chanten. Das haben sie gemacht. RVD hat im Rahmen seiner Möglichkeiten, ohne große Bumps zu nehmen, das Match runtergewrestelt, hat ein paar von seinen, ich sag mal, Low-Impact-Moves gezeigt, sowas wie den Rolling Thunder oder den Monkey Flip. Mhm. Am Schluss, als er eben hochgeht aufs Seil, um den Frog Splash zu zeigen, wird er eben mit dem Stuhl runter befördert. Und Sabu hat halt genau einen Bump genommen in dem Match, und das war der Leg Drop, wo sie eben zu zweit die Lucha Bros auf den Tisch katapultiert haben. Und mehr möchte ich von Sabu auch eigentlich gar nicht sehen. Einfach, weil ich immer Angst habe, dass er auseinanderfällt, weil der Kerl eigentlich doch schon vor 10 Jahren im Rollstuhl hätte sitzen müssen und keine Ahnung. Und, ach.
Ich weiß gar nicht, wrestelt er eigentlich so noch oder war das jetzt auch nur so eine einmalige Sache?
Oh, da fragst du mich was. Da müsste
ich
jetzt mal
hätte sein können. Nee, ich kann ja auch mal gucken. Aber ich habe gedacht, du hättest noch irgendwas mitgekriegt. So.
2.3.2019, 11.1.2019, 2.12.2018, 1.12. Ja, also so halb.
Anscheinend immer mal so sporadisch.
So ein oder zwei Matches im Monat.
2019, 18, 2, 4, 7.
Letztes Jahr ein Match gegen Nick Gage 12. gehabt.
Ja, letztes Jahr hat er 16 Matches gehabt, 2018.
Ja, also durchschnittlich. Sagen wir mal großzügig gerundet 1 pro Monat.
Ja, im September hat er mal 5 gehabt, ansonsten immer 1, 2, ja. Ja, gut, denk mal, er bekommt ein bisschen Geld dafür, das kann ja jeder Mensch immer ein bisschen gebrauchen und er bestimmt mit Sicherheit auch sehr. Und dann taucht er halt mal auf.
Ich denke, das war jetzt auch okay, vor allem dafür gedacht, um den Charakter Rob Van Dam wieder vorzustellen, der dann ab Rebellion bzw. ab den TV-Tippings danach auch wieder am Start sein wird.
Ja, ich bin gespannt. Oh, ja. Ich bin gespannt.
Ja. Was man bei ihm auch ganz nett gemacht hat, war, dass man aufgespielt hat, er ist ein ehemaliger TNA X-Division Champion, World Champion, WWE Champion, ECW Champion. Man hätte es vielleicht auch noch extra erwähnen können, dass er eben 2 Jahre lang den TV-Gürtel bei ECW durch die Gegend getragen hat. Hm. Vielleicht noch irgendwo so David Starr-mäßig alle seine Nicknames runterrackern.
Das gefällt David Starr aber nicht.
Tja, die Klappe zu halten. Ja, aber das, was es sein sollte, nämlich dieses Dream-Match, das war es mit Sicherheit nicht, aber ich meine, es ging hier im Endeffekt auch nur noch darum, Namen zu präsentieren. Und es war auch eine Show, die unglaublich spät begonnen hat. Ich glaube, die hat erst abends um 11 begonnen. War dann 2,5 Stunden, heißt, Publikum war auch irgendwann müde und
ja, man hat ja auch gesehen, die standen ja noch irgendwie im Ring, da wurde schon das Licht ausgemacht.
Ja, klar.
In der Halle.
Und Pentagon hatte an dem Abend auch noch ein Match bei einer anderen Show vorher, ist dann einmal eben quer durch die Gegend gedüst, um hier am Main Event teilnehmen zu können. Das ist schon okay, weil wir müssen einfach auch berücksichtigen, dass eben am WrestleMania-Wochenende unglaublich viel Auftritte teilweise bei den Jungs im Knochen stecken. Mhm. Beide sogar, hier Phoenix und Pentagon Jr. gegeneinander, richtig bei der WrestleCon. Die hätten eigentlich ein Match gehabt gegen die Young Bucks und die Bucks sind nicht erschienen. Und da haben wir einfach spontan umgebucht und hat Phoenix gegen Pentagon gebracht und dann sind sie beide ins Auto gestiegen und rübergefahren zur Impact Show.
Kam aber jetzt immer noch nicht raus, warum die Young Bucks eigentlich nicht da waren. Ne? Auch sehr merkwürdig. Ist ja eigentlich nicht so der Style.
Man weiß.
Weil woanders da waren die ja jetzt auch nicht gerade gebucht.
Vielleicht haben sie AEW-Exklusivverträge.
Komisch.
Man weiß es nicht. Man weiß.
War jetzt auch nicht dramatisch.
Ist auch egal. Aber das sind halt auch Sachen, die man berücksichtigen muss in der Bewertung, dass dann eben, ja, wir haben jetzt mittlerweile Exklusivverträge, deswegen haben wir jetzt eben nicht den Zack Sabre Jr. wie im letzten Jahr, glaube ich, bei 8 Shows, oder bei 8 Shows.
Ja, das war auch zu viel, ja.
Aber wir haben halt trotzdem eben mit Phoenix und gerade mit Pentagon zwei Jungs, die eben sehr viele Shows runtergewrestelt haben über die paar Tage und die sich dann halt auch ihre Energie einteilen müssen. Und dann kann man durchaus einfach auch mal einfach nur ein Match präsentieren im Main Event und dann eben schauen, ob man es mit viel Smoke und Mirrors durchziehen kann. Ja, weil genau das war das hier, ja.
Scarlett Bordeaux gefällt das.
Siero, Mero, AVD. Mehr wollten wir an dem Abend nicht. Und wir haben das Theme von Sabu gehört und das ist.
Das hatte ich hier auch noch stehen. Das wollte ich auch noch die ganze Zeit sagen. War schon geil, als ich es gehört habe. Erstmal die Boxen aufgedreht.
Nicht so geil ist natürlich Rob Van Dams TNA-Theme, aber naja.
Ja, so schlecht ist es nicht. Aber
Van Terminator. Van Terminator.
Das Alte ist schon
Van
besser.
Assassinator. Vor einfach Moves erfinden.
Überall, wo Abedi dazu passt, wird es mit dazu gedichtet. Normal.
Aber mit den siegreichen Tag Team Champions endet dann diese Show. Wir haben Handshake, Umarmung von den Vieren und im Endeffekt einen schönen Feel-Good-Moment am Schluss. Und ich denke, dass man damit die Fans glücklich nach Hause geschickt hat.
Mühe, denke ich auch.
Ja, damit wären wir auch schon am Ende von United We Stand.
Ja.
Ja, dann würde ich sagen, ohne groß um den heißen Brei herumzureden, Nicole, Fazit und Wertung, ne?
Ja, mit der Wertung tue ich mich echt schwer. Wenn ich jetzt überlege, was ich WrestleMania gegeben habe.
Brauchst du noch einen Moment, oder?
Ja, ich würde sagen, ich bin neugierig, ich will erstmal nicht hören.
Weil ich mich mit der Wertung auch eigentlich schwer getan habe, aber letztendlich müssen wir auch einfach mal ehrlich sein, es war eine Show, die definitiv nicht wehtut. Es gibt durchaus Impact Wrestling und TNA-Shows, die ich mit deutlich mehr Widerwillen geguckt habe, die sich deutlich mehr gezogen haben. Man muss aber auch sagen, dass es hier halt auch einfach nur ein Special Event war und ein Special Event, der mit massiven Technikproblemen behaftet war.
Ja, so ein Pay-Per-View.
Ja, ein B-Pay-Per-View mit Technikproblemen. Und diese Technikprobleme ziehen es halt massiv runter. Die tun halt irgendwann tatsächlich in den Ohren weh. Und so vom reinen Produkt her wäre ich bei einer 7 gelandet. Und um jetzt die Technikprobleme noch zu berücksichtigen, lande ich bei einer 6. Also 6 Punkte.
Ja, ich war ja auch, ja, wie gesagt, manchmal vergleiche ich es ja ein bisschen, aber die Show ist, muss ich natürlich auch unterstufen, weil halt, ja, die Akustikprobleme einfach das den ganzen Event sich gezogen haben und man hat es halt auch nicht irgendwann mal in den Griff bekommen, um es besser zu machen. Ich bin bei einer 5,5. Aber dann bin ich ganz froh, dass du da so ähnlich drüber bist. Aber wie gesagt, es war ein Event, wo man sagen kann, waren ganz gute Sachen dabei, aber war jetzt nichts weltbewegend. Es war halt wirklich eine Show, wie man sie auch von anderen Ligen gesehen hat, rund um WrestleMania. Da wird halt nicht viel jetzt gemacht, was Stories betrifft. Da wird halt auch nur ein krasses Match ans andere krasse Match irgendwie angesetzt, um die Leute natürlich in die Halle zu locken. Also da darf man jetzt nicht so viel drauf jubeln, dass die Stories da nicht so ja genutzt worden sind. Also wir haben ja gesagt mit Rosemary und zu Jungen, das hat man ja ein bisschen gelöst. Auch mit Tessa, die hat ja auch noch ein Interview gegeben. Sie hat Joey Ryan jetzt abgefertigt. Und dann kommt noch Gail Kim dran, um dann irgendwann mal an Taya zu gehen. Also man spinnt da schon noch ein bisschen was weiter. Aber wie gesagt, leider, leider war das ja. Production Value halt wirklich ja, scheiße. Deswegen muss ich da 5,5 geben.
Noch niedriger. Ja, aber ich glaube, das ist auch eine faire Bewertung.
Ich sehe aber auch jetzt, ich habe jetzt mal Knickbruch halt auch ein bisschen mit angemacht. Ja, da waren halt auch welche. Oder einer mit einer 6 dabei und zwei mit einer 4, einer mit einer 3. Und bei Cage Match sind wir auch ja, bei
Sind wir
5-0.
bei
Ja.
5-0 und da haben
Ja.
wir auch haufenweise 5er-Wertungen,
Ja.
dreimal die 6, dreimal die 4, einmal die 7, einmal die 3. Also es gleicht sich eigentlich wunderbar aus. Einmal die 10, das ist natürlich auch.
Das schon wiederum krass.
Nein.
Nein, würde ich jetzt auch nicht geben.
Nein.
Nein, nein. Ja, wie gesagt, also ich freue mich auf den 28. April und hoffe, da weiß ich, das haut man wieder besser raus. Das wird schöner werden.
Ich denke, da arbeiten wir auch hin. Also gerade mit dem Full Metal Mayhem Match sollte man schon mal ein ganz heißes Eisen im Feuer haben. Ich gehe davon aus, dass es mit Su Jung und mit Rosemary weitergeht.
Muss.
Warte, ich schau mal kurz, ob ich eine Card finde auf die Schnelle.
Muss ja bald weitergehen. Entschuldigung. Ein
Ja,
kleiner
Johnny Impact
Schluckauf.
gegen Brian Cage, klar. Pentagon Junior und Phoenix gegen LAX, hat man gesagt. Richie Swann gegen Sami Callihan um die X-Division-Title. Und Tessa Blanchard gegen Gay Kim. Das sind die Matches, die bisher.
Da freue ich mich auch schon. Wird bestimmt auch
Ich
ein heißer Tanz zwischen den beiden.
weiß nicht,
Gail
hast du.
Kim wieder im Ring, hey, geil.
Ich weiß nicht, hast du die aktuelle Impact-Folge schon gesehen?
Nein, aber ich habe sie gelesen. Spoiler ruhig.
Mit dem Eingriff von Johnny Bravo.
Was habe ich wieder überlesen? Johnny Bravo?
Ja, also der Ref ist im Match geturnt, Heel geturnt und hat sich auf die Seite von Johnny Impact geschlagen.
Die Chose hatten wir doch schon mal.
Und das ist sehr smart, wenn man genauer betrachtet, weil Johnny Bravo auch der Ref war, der damals beim Titelgewinn von Johnny Impact Ref war. Und der bei so ziemlich allen wichtigen Matches von Johnny Impact Ref war. Und tendenziell vielleicht auch mal ein Pinfall vielleicht ein kleines bisschen schnell zählt.
Ja, da sind wir aber wieder bei der Chose, die bei Johnny, beziehungsweise ja, bei Lucha Underground ja auch immer die Refs halt attackieren oder dass sie dann doch ein bisschen den Pin schneller durchführen. Ja, ich glaube, bei Impact passiert noch viel, dass er vielleicht doch noch ein paar Leute an seine Seite gestellt bekommt, so wie bei Lucha halt, weißt du? Es fehlt eigentlich noch Jack Evans. Wo ist der überhaupt? Wundert mich schon die ganze Zeit, dass Impact ihn nicht holt.
Nein.
Ja, also Worldwide Underground. Mein Taya ist da. Gut, aber ich denke mal, Killer Cross, das da hat sich ja, da kommt bestimmt auch noch irgendwas. Denk mal, wird er halt zu Impact oder geht er gegen ihn? Da bin ich auch noch mal gespannt.
Da ich habe gerade noch mal geguckt, ich habe einen Beitrag gefunden. Also Johnny Bravo war der Referee bei Bound for Glory, als Johnny Impact Champion wurde. Bei Homecoming war der Ref, der den Pinfall so ein kleines bisschen schneller gezählt hat, gegen Brian Cage. Bei Uncaged im Februar war der Ref, als Brian Cage, Moose und Killer Cross im Match waren mit Johnny Impact, wo es dann eben zwei Moves gleichzeitig gab und nur das Cover von Johnny Impact gezählt worden ist. Hat einen Fast Countout gegen Taya durchgezogen, damit sie den Titel nicht verliert. Ja, wenn man
Ja,
das so retrospektiv sieht, ist es ja fast schon brillantes Langzeitbooking.
kann man sagen,
So
aber
ganz
dann
dezent und subtil.
Müsste ja Impact dann irgendwann mal die Story dann losfahren, dass er nicht mehr in den Ring als Ref darf, wenn es dann so auffällig gemacht wird.
Naja, also Heel-Refs hat man ja in der Geschichte ja auch den einen oder anderen. Das,
ja, aber gut, wenn er jetzt so offensichtlich geturnt ist.
Nick Patrick durfte auch reffen.
Ja, aber dann passt es aber nicht so, wenn man dann immer sagt, hier,
Und Earl Hebner durfte auch reffen, obwohl er...
Ja, aber alles gut. Andere Leute wurden schon suspendiert für irgendeinen Scheiß, wie Tessa, weil sie die Refs angegriffen hat. Das ist dann schon ein bisschen komisch. Aber egal, abwarten, Tee trinken und so.
Genau, mal beobachten.
Ja.
Ja, aber grundsätzlich schaut es mit Rebellion schon mal ganz nett aus. Das haben wir ja hier, wie gesagt, auch oft genug erwähnt. Mal schauen, ob Rebellion dann tatsächlich die Kohlen wieder aus dem Feuer holen kann, die jetzt hier United Reset ein kleines bisschen verkackt hat. Und was halt echt bitter ist, weil just am WrestleMania-Wochenende, wenn Impact so ein kleines bisschen an Fahrt aufgenommen hat nach den ganzen Down-Phasen, so eine Show hinlegt, die halt wirklich wieder mit stümperhaften technischen Problemen behaftet ist. Schade.
Ja. Aber egal, ich guck's trotzdem. Richtig.
So ist das nämlich. Gut, dann wären wir theoretisch am Ende.
Jo.
Hast du noch was, was wir loswerden möchten?
Was ich loswerden möchte? Oh mein Gott.
Eintrag.
Das auch, ja, am Donnerstag ist es soweit. Oje, oje. Ja, gut, ich meine, wir hatten ja gesprochen über WrestleMania und Tralala. Wer Game Changer Wrestling sich angucken will, kann das gerne gut tun. Auch ein sehr netter Event gewesen. Mit Orange Cassidy is doing something or whatever. Who knows?
Oh, ja. Genau, da gibt es noch eine schöne Vorlage. Ich musste mich noch was richtigstellen. Ich habe nämlich im Bloodsport-Review die ganze Zeit von 3 Spring Break-Shows geredet, aber es sind natürlich nur 2. Ich war irgendwie bei Joey Janela Spring Break 3 und da ist mir die Synapse auf 3 Shows gegangen.
Ah, okay.
Und es gibt nämlich Gerüchte, dass es nächstes Jahr 3 Shows werden sollen. Das habe ich irgendwie im Bloodsport-Podcast durcheinander geworfen und habe dann die ganze Zeit von 3 Shows gesprochen, haben Basti schon überzeugt gehabt, dass es 3 Shows waren. Ja, aber das müssen wir an der Stelle noch richtig stellen. Da ist mir nämlich noch ein kleiner Lapskaus unterlaufen.
Ja, ich muss sagen, ich habe viel geguckt gehabt, aber nicht jeden Event ganz durch, aber ich muss sagen, zum Teil, was ich gesehen habe, Schimmer 113 war sehr geil. NXT so und so, die G1 Supercard hatte auch so einiges Gutes, aber auch vieles nicht Gutes. Bully Ray und das ganze Match gezuckelt, das ging alles viel zu lang. Penis Party, genau. Mhm. Penis Party kann man sich auch angucken. Also ich empfehle natürlich Tracy Smothers gegen So Jung. Auch Rosemary's Entrance war wieder absolut geiles Tag-Team-Match. Also gab geile Sachen und ich habe immer noch einiges zu gucken auf meiner Liste. Immer noch, aber ich habe ja jetzt ein bisschen Urlaub, deswegen entspanne ich mich am Donnerstag ins Stadion und ich hoffe, danach werde ich noch eine Stimme haben. Ich weiß nicht. Vielleicht werde ich den Monat dann nicht mehr mit euch talken können. Man weiß es nicht.
Aber ja, also diesen Monat bist du ja auch schon safe. Also der Monat ist ja auch, jetzt auch schon durchgebuckt mit unseren Podcasts. Wie gesagt, wenn das hier rauskommt, ist es ja schon Ostermontag. Dann ist der nächste Podcast ja dann auch schon die G1 Supercard. Dann kommt noch eine Time Machine zur Hall of Fame. Und dann sind wir auch schon im Mai und dann reden wir ja fast schon wieder über Give Me 5.
Ja, dann bin ich erst mal wieder mit dabei. G1 Supercard. Ja, freue ich mich mal, euch zu hören. Bin ich sehr gespannt drauf. Wie gesagt, vieles war ganz okay, aber vieles auch nicht. Ja, so ist es. Dann würde ich sagen, wir hören uns spätestens nächsten Monat. Und wie immer wisst ihr, wenn euch was gefällt, teilt es uns mit. Wenn euch was nicht gefällt, teilt es uns genauso mit. So ist das. Ja. Bis demnächst.
Gut, dann sage ich wie immer als allererstes Danke, Nicole, fürs
Gerne.
Mitmachen. Als zweites sage ich Danke an euch da draußen fürs Zuhören und fürs Feedback schon mal im Voraus. Wo ihr Feedback geben könnt, das wisst ihr, weil ihr seid nämlich smart. Ja? Und zwar wir einfach mal auf wrestling-talk.de gucken. Von da aus findet ihr alle möglichen Medien, Social Media, Links und so weiter. Und da könnt ihr euch einfach dann die Plattform eurer Wahl raussuchen, in der ihr uns hören möchtet oder eben kommentieren möchtet. Ja, und dann brauchen wir gar nicht weiter groß rumquatschen und Zeit verplempern, weil Zeit ist Geld und Geld ist Macht und macht nix und so. Schöne Grüße an den Stefan, der wird sich wahrscheinlich gerade ein abgrinsen. Und deswegen sage ich einfach, bleibt sauber, bis zum nächsten Mal. Wanker, Wanker.